Wut ist ein Geschenk, hat schon Aaron Gandhi gesagt, der Enkel von Mahatma Gandhi. Und so erlebe ich das auch, dass eben negative Emotionen und insbesondere auch das Gefühl der Angst keine Feinde, sondern Freunde des Lebens sind. Die Urquellen der menschlichen Angst liegen in Angst davor, sich schuldig zu machen, Angst davor zu leiden, Angst vor dem Tod. Und viele Menschen versuchen davor zu flüchten, davor sich schuldig zu machen, davor zu leiden oder auch vor dem Tod. Das Interessante ist nur, dass es kein Leben ohne Schuld, ohne Leid und ohne Tod gibt. Und anstatt also zu versuchen, davor zu flüchten, dürfen wir lernen, damit zu leben oder vielleicht sogar es zu nutzen für die Entwicklung zu dem, wer wir wirklich sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Midlife Living in Full Expression. Und mein heutiger Gast ist jemand, der seit vielen Jahren ein prägendes Gesicht für eine andere Art von Wirtschaft und Leben ist. Bodo Jansen. Unternehmer, Geschäftsführer der Obstdeisboom Hotelgruppe, Autor von Bestsellern wie Stille und Das neue Führen und Gründer von Retreats wie Upleven. Schon 2017 durfte ich mit ihm sprechen. Damals erzählte er, wie eine Mitarbeiterbefragung und die Erfahrung des Scheiterns ihn ins Kloster und zur Stille geführt haben. Heute, 8 Jahre später, begegnen wir uns erneut und ich nehme ihn wahr als einen Menschen, der Klarheit gefunden hat, nicht durch mehr Kontrolle, sondern durch weniger. Und in dieser Folge geht es um Fragen, die uns alle in der Lebensmitte bewegen. Was geschieht, wenn äußerer Erfolg nicht mehr trägt und wir an einer inneren Schwelle stehen? Was können wir von Stille, Selbstführung und dem Loslassen von Kontrolle lernen? Und wie finden wir in einer Welt voller Unvorhersehbarkeit einen neuen Halt? Nicht nur im Außen, sondern in uns selbst und im Miteinander. Dieses Gespräch hat mich wirklich besonders berührt, weil es zeigt, wie sehr Stille und die Rückkehr zu uns selbst nicht nur persönliche Reife fördern, sondern auch unsere Haltung in Führung, Demokratie und Bildung prägen können. Es spricht uns mitten aus der Lebensmitte an und damit genau das an, was ich auch mit meinem Retreat The Midlife Call bezwecke. Stille, Heimkehr und den Mut, ein neues Kapitel zu beginnen. Ich wünsche dir jetzt wirklich viel Freude bei dieser Folge. Bodo, ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt zusammenkommen nach wieder 8 Jahren. 2017 war ja das erste Mal und ich weiß noch, wie du tatsächlich im Auto warst, als wir dann miteinander sprachen, aber heute in digitaler Form zusammengefunden und wie ich dir schon, bevor wir das Record-Button gedrückt haben, schon gesagt habe, ich beobachte dich gerne aus der Ferne und ich glaube, dass dieses Gespräch sehr, sehr wertvoll sein wird, weil du für mich zumindest, so wie ich dich wahrnehmen kann in der Öffentlichkeit, für mich durchaus ein Beispiel bist, wie man verbunden mit sich selbst und auch trotzdem in der Wirtschaft tätig sein kann. Insofern, ja, mal schauen, was wir über vielleicht Führung oder Sinn oder überhaupt Menschlichkeit dann sprechen werden. Willkommen, Bodo. Hallo.
Julia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch mit dir.
Ich habe immer zu Anfang eine Frage, die ich jede und jedem stelle und die lautet: Wenn du denn morgens aufwachst und aufstehst und bevor du irgendwas anmachst oder überhaupt Gedanken hast, wer bist du denn dann?
Ich bin ich selbst. Und ich liebe diesen Moment, in dem ich selbst sein kann, in dem ich der bin, der ich wirklich bin, weil in dem Moment, wo die Gedanken Einzug erhalten am Morgen, verändert sich das. Dann kommen mit den Gedanken auch die Rollen des Lebens und mit den Rollen des Lebens auch natürlich ja ein Stück weit die Entfremdung von dem, wer wir wirklich sind. Weil eine Rolle ist das, was wir haben und eben nicht das, was wir sind. Und das, was ich morgens mir wirklich bewahre, ist, ich werde wach und ich bleibe ja nicht lange im Bett liegen. Nicht so lange, dass die Gedanken Einzug erhalten, sondern ich versuche wirklich so leer, so taufrisch, wie mich der Tag begrüßt, dann auch direkt in die Stille zu gehen und dann ganz bewusst in mich hineinzuhorchen, was denn da gerade spricht. Und das sind die ganz besonderen Stunden des Tages. Ich will fast sagen, die wichtigsten Stunden des Tages. Die ersten 2 von 4 bis 6, wo ich ganz mit mir alleine in der Stille verweile.
Ja, wunderbar. Ich hatte schon fast vermutet, dass ich eine solche Antwort von dir bekomme. Und ich bin mir sicher, dass wir noch ein bisschen mehr in die Stille, also in das Phänomen der Stille noch eintauchen werden. Und ich finde es gerade sehr bewundernswert auch von 4 bis 6, wenn ich das richtig gerade gehört habe, bist du dann für dich in dieser Form. Und ich bringe uns mal ein Stück weit in die Vergangenheit. Also wir rattern jetzt unsere Gedanken und kommen dann hoffentlich wieder zurück in die Gegenwart. Aber wenn ich so in die Vergangenheit gehe und ich habe es ja zu Anfang gesagt, dass wir uns 2017 damals unterhalten haben. Aber vielleicht ist es so, dass meine Zuhörenden dich gar nicht so kennen. Von daher mag ich das nochmal laut machen, denn auch damals, wie wir 2017 zusammenkamen, sprach ich dich an über 2010, also eine Geschichte, die oftmals von dir erzählt wird und trotzdem greife ich sie auf, dass, wie du von deinen Mitarbeitenden begegnet worden bist damals und entsprechend hattest du mir 2017 gesagt, ich muss leider auf meinen Zettel gucken, damit ich das mehr oder weniger gut zitiere, aber während du dich eben in deiner Arbeitswelt damals gut wohlfühltest oder vielleicht auch im Leben gut wohlfühltest, schmorten vielleicht deine Mitarbeitenden ein Stück weit in der Hölle. Ob das jetzt genau deine Worte waren, weiß ich nicht. Aber so habe ich es aufgeschrieben. Was haben denn so diese Momente in dir damals ausgelöst? Und wie du sagtest, die Rollen, die wir uns annehmen, was waren das wohl für Rollen, die du damals auf dich genommen hattest bis zu diesem Moment?
Gut, es gibt ja die Rollen, die uns das Leben zuspricht. Und dann vielleicht auch die Rollen, die aus so einem Selbstbild heraus entstehen, das ich mir von mir selbst mache, mit dem ich mich wohlfühle, ja, als Form eines Menschen, der mir gefällt, auf den ich hinarbeite, weil ich vielleicht irgendwo ein Vorbild gesehen habe. Und ich glaube, die Rolle, in der ich mich damals bewegt habe, war ja zunächst einmal eine, die an mich herangetragen worden ist, vielleicht ein Stück weit wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist, dadurch, dass mein Vater verstorben ist, 2007. Und ich dann in diese Rolle gesprungen bin, ohne mir groß Gedanken darüber zu machen, was denn das nun bedeutet. Aber vor allen Dingen in Verbindung mit einer Angst. Die Angst eben vor diesem viel zu großen Chefsessel, die Angst davor, nicht zu genügen, die Angst davor, der Situation, den Menschen, dem Unternehmen nicht gerecht zu werden, die Angst davor, Fehler zu machen. Also es war sehr geprägt durch Angst und ich bin dieser Angst begegnet dadurch, dass ich versucht habe, Kontrolle zu gewinnen über das, wofür ich Verantwortung trage. Und habe dann eben ein System entwickelt, ein Managementsystem, ein bürokratisches System, was mir vermeintlich dieses Gefühl der Sicherheit schenkt und mich ein Stück weit aus dieser Angst herausholt. Was ich aber eben nicht gemerkt habe dabei, ist, dass dadurch meine Angst zu den Angst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geworden ist. Dass dadurch, dass ich alles unter Kontrolle haben wollte, ich den Mitarbeitern auf der anderen Seite das Gefühl vermittelt habe, dass sie es nicht können. Dass ich ihnen nichts vertraue, nichts zutraue, dass ich alles absichern muss, um mich unabhängig von ihnen zu positionieren mit meiner Rolle, woraus das Gefühl bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstanden ist, der Unbedeutsamkeit, auf mich kommt es nicht an. Ich bin ersetzbar, das bürokratische System ist so aufgebaut, dass jeder ersetzbar ist. Wir verstecken uns mit dem, was wir tun, hinter diesem System. Dieses System führt dazu, dass wir nicht mehr uns für das einsetzen können, wofür wir uns ursprünglich einsetzen wollten. Gastfreundschaft, Freund zu sein, für jemanden, der bei mir zu Gast ist. Was dazu geführt hat, dass eben ich 50% meiner Zeit als Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben nur Checklisten ausgefüllt habe, Projektberichte geschrieben habe, mich auf Audits vorbereitet habe, nur um unbewusst der Angst von Bodo Jansen zu begegnen. Und so habe ich gelernt, dass die Angst doch sehr gefräßig ist und darüber hinaus jeder Einzelnen und jedem Einzelnen im Unternehmen das Gefühl vermittelt, dass es auf sie und ihn nicht ankommt. Sie sind nicht relevant. Sie sind nicht wichtig. Sie sind nicht bedeutsam. Es kommt nicht auf sie an. Und ich glaube, dass daraus dann ja auch so eine Unzufriedenheit oder so ein Gefühl entstanden ist, dass wenn es auf mich nicht ankommt, wenn es keine Rolle spielt, ob ich da bin oder nicht, dann kann ich auch gehen. Und ich glaube, das ist das, was ich in vielen Unternehmen auch derzeit erlebe oder immer wieder erlebe. Ich habe vor kurzem jemand von einem Unternehmen angesprochen, einen Vorstand, eine Vorständin, sagte, ja, Bodo, die Mitarbeiter, die bekommen ja am Ende des Monats ihr Gehalt. Die müssen sich ja gar nicht anstrengen. Ja, aber vielleicht habe ich gedacht, liegt es auch daran, dass sie gar nicht das Gefühl haben, dass es auf sie ankommt. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es auf mich ankommt, dann strenge ich mich auch nicht an. Ganz anders habe ich das erlebt, als ich mit dem SEK gearbeitet habe in einem Bundesland, in einer Einsatzlage und beobachten durfte, dass es auf jeden ankommt. Dass es ohne den Einzelnen nicht geht, dass wenn der Einzelne nicht funktioniert, das den Tod des anderen bedeuten kann oder den Tod der Geisel bedeuten kann. Da war von vornherein klar, dass es ohne den Einzelnen nicht geht und jeder wusste, auf mich kommt es an, ohne mich geht's nicht. Und schon habe ich eine ganz andere Bereitschaft und ein ganz anderes Gefühl von Verantwortung, das ich übernehme, im Gelingen dessen, womit wir uns beschäftigen. Mhm. Und das ist damals 2010, war mir das nicht bewusst, aber das so in der Retroperspektive ist mir das bewusst geworden, dass die Angst der Mitarbeiter nur ein Kind der Angst von mir war.
Und wie hast du das überhaupt feststellen können? Also das eine war ja das Zurückspielen, aber dass das bei dir ankommt, genauso jetzt bedacht, wie du es ausdrückst. Also die Angst ist eigentlich ein Kind deiner Angst. Da muss man, glaube ich, schon einiges durchlebt haben, also innerlich durchlebt haben, um zu dieser, finde ich, tollen und weisen Erkenntnis zu kommen. Wie bist du da hingekommen?
Wir haben gerade drüber gesprochen. Morgens die Stille. Also wir wissen, dass der Körper, der Muskel nicht wächst, während wir trainieren, sondern während wir eine Pause machen. Während wir trainieren, erfährt der Muskel, die Fasern erfahren eine Verletzung. Und es braucht die Pause der Reparatur, um diese Verletzung, die Stelle, wo die Muskelfasern gerissen sind, wieder zusammenwachsen zu lassen, und zwar stärker als vorher, damit sie der stärkeren Belastung auch Rechnung tragen können. Und was für den Körper die Pause ist, für den Geist die Stille. Auch wir werden ja im Geist und auch in der Seele während der Zeit des Tages oder der Woche oder im Monat oder im Jahr immer wieder verletzt. Wie zum Beispiel durch Aussagen der Mitarbeiter, die sagen, wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Jansen. Und ich kann das schlucken und ich kann mich davor verschließen oder davor flüchten, das nicht an mich heranlassen. Ich kann das vielleicht erkennen, aber nicht anerkennen, sondern rationalisieren. Das tun Menschen häufig, habe ich zunächst auch getan. Die verstehen mich nicht, die wissen nicht, dass ich das gut meine. Also ich versuche, mein Verhalten, das ich an den Tag gelegt habe, zu rationalisieren, zu begründen, Gründe dafür zu finden, dass das gut ist, das Verhalten. Und wenn das geschieht, geschieht kein Wandel. Sondern die Voraussetzung dafür, dass Wandel geschieht, ist, dass ich etwas nicht nur erkenne, sondern auch anerkenne. Und in dem Moment, wo ich das anerkenne und sage, ja, hier ist etwas kaputt, hier stimmt etwas nicht, Mitarbeiter, ihr habt recht, hier ist etwas nicht in Ordnung, und das hat etwas mit Demut zu tun, nämlich der radikalen Ehrlichkeit gegenüber dem, was ist, dann habe ich den zweiten Schritt getan auf dem Weg des Wandels und der Veränderung. Das ist wie bei einem Alkoholiker, wenn der für sich oder Alkoholikerin, wenn die für sich nicht eingestehen, dass sie ein Alkoholproblem haben, wird jede Therapie aussichtslos sein. Wenn ich das nicht annehme, was ist, auch wenn ich mich nicht annehme, wie ich bin, egal wie ich bin, werde ich mich nicht aus dieser inneren Freiheit heraus wandeln können, sondern unterliege immer einem Druck von außen. Du musst. Und das ist das, was ich bei mir erlebt habe. Und dann kam eben der dritte Schritt, und das ist das Bekennen, also erkennen, anerkennen und sich dazu bekennen, etwas besser machen zu wollen, sich weiterentwickeln zu wollen, weitergehen zu wollen in eine Richtung, die dann eben nicht nur mir, sondern und der Situation, sondern auch den Menschen im Unternehmen gerecht wird. Und diese Erkenntnisse, die entstehen nur in der Stille. Also nicht während ich arbeite und handel und tue und mache, da entsteht dieses Bewusstsein nicht. Also es führt kein Weg an der Stille vorbei, sondern nur durch sie hindurch. Erst in der Stille entwickelt sich dieses Bewusstsein für das, was einmal war und wie wir es nutzen können für die Entwicklung.
Und wäre es zutreffend, oder meine Frage wäre eher in diesem Schritt vom Erkennen zu Anerkennen, dass da doch unfassbare Gefühle hochkommen würden. Ja. Und wie durchlebt man diese, um dann in die Anerkennung zu kommen?
Ja, das sind negative Emotionen, das sind Trauer, das ist Wut, das ist ein Zweifel, natürlich auch Angst. Und dann eben für sich zu erkennen, dass diese negativen Emotionen ganz wunderbare Türöffner sind für einen Raum, in dem ich Antworten finde auf die Fragen, die mich immer wirklich beschäftigt haben. Wut ist ein Geschenk, hat schon Ahon Gandhi gesagt, der Enkel von Mahatma Gandhi. Und so erlebe ich das auch, dass eben negative Emotionen und insbesondere auch das Gefühl der Angst keine Feinde, sondern Freunde des Lebens sind. Die Urquellen der menschlichen Angst liegen in Angst davor, sich schuldig zu machen, Angst davor zu leiden, Angst vor dem Tod. Und viele Menschen versuchen, davor zu flüchten, davor, sich schuldig zu machen, davor zu leiden oder auch vor dem Tod. Das Interessante ist nur, dass es kein Leben ohne Schuld, ohne Leid und ohne Tod gibt. Und anstatt also zu versuchen, davor zu flüchten, dürfen wir lernen, damit zu leben oder vielleicht sogar es zu nutzen für die Entwicklung zu dem, wer wir wirklich sind. Und das finde ich großartig. Wenn dieses Bewusstsein entstanden ist, und dann nimmt uns das die Furcht davor, dann nimmt uns das die Angst vor der Angst, dann weiß ich, es gibt kein Leben ohne Angst, dann kann ich auch mit der Angst leben, weil sie ist ohnehin da. Und das ist schön.
Kannst du das noch pragmatischer ausdrücken? Also wenn ich jemand wäre, der einfach lernen möchte, ich möchte mit der Angst leben und sie mit mir mitnehmen, um dann durchzugehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie würde das machbar sein?
Ich glaube, dass das geht über die Erinnerung. Ich glaube, auch wenn es darum geht, Menschen zu führen, geht es nicht darum, Menschen zu belehren oder zu bekehren, sondern Menschen dabei zu unterstützen, sich wieder zu erinnern. Und jeder von uns, glaube ich, hat Situationen erlebt, in denen sie oder er Angst hatten. Vielleicht, weil es eine schwierige Situation war, weil es eine Krise war. Und in der Retroperspektive, in Verbindung mit der Frage, wofür war das gut, dann auch immer eine Antwort finden, was aus dieser Krise heraus gewachsen ist. Mhm. Wir gehen nur nicht in die Stille und erinnern uns daran. Wir vergessen das. Wir vergessen so viel von dem, was wir im Leben erlebt und erfahren haben. Und ich glaube, eine Möglichkeit besteht darin, sich wieder ganz gezielt daran zu erinnern. Und das machen wir ja auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit der sogenannten Timeline, dass wir die Menschen dazu einladen, eine Lebenslinie zu zeigen, vielleicht von der Geburt an bis zum heutigen Tage, die gekennzeichnet ist durch Meilensteine, Erfolge, die sie gefeiert haben und Krisen, die sie überwunden haben. Und wir jeden einzelnen dieser Meilensteine im Leben betrachten mit der Frage, was hat dazu geführt, dass ich diesen Erfolg feiern konnte oder wie ist es mir gelungen, diese Krise zu überwinden? Welche Ressourcen, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten haben mir dabei geholfen? Und sie über diese Betrachtung der Vergangenheit in Verbindung mit der Frage dann eben für sich erkennen, was schon alles in ihnen ist und sie darüber erkennen, dass alles, was sie für die Zukunft braucht, schon da ist. Und es ganz besonders die Krisen waren, die sie besonders stark gemacht haben. Und es wird ja auch häufig über den Sinn gesprochen und wir können sehr viel über den Sinn sprechen, der für jeden ganz unterschiedlich wahrscheinlich geprägt ist, aber ein, ich glaube, doch sehr universeller Sinngedanke ist der, dass ein großer Sinn des Lebens darin besteht, Probleme zu lösen. Weil unser Leben ist eine Aneinanderreihung von Problemen, auch wenn wir uns das nicht wünschen. Wir wünschen uns ja ein Leben ohne Probleme und vielleicht ist das gerade das Problem, dass wir versuchen, Probleme zu vermeiden und darüber nicht mehr die Fähigkeit entwickeln, sie zu lösen und über das Lösen von Problemen etwas zu empfinden, was erfüllend ist. Also jeder kennt das, glaube ich, wenn ich eine Herausforderung gelöst habe, eine Aufgabe gelöst habe, dann entsteht da so ein erfüllendes Gefühl. Das habe ich gemeistert. Und das ist so eine ganz kleine, aber feine Form des Sinnerlebens, der Selbstwirksamkeit. Da ist mir etwas gelungen. Und das ist das, was ich heute auch sehr in Gefahr sehe, dass gerade auch in den letzten Jahren in der Erziehung von Kindern zum Beispiel, den Kindern die Möglichkeit genommen worden ist, selbst Probleme zu lösen. Ich war in der letzten Woche, habe ich mit der Polizei auf Bundesebene zusammengearbeitet. Vertreten waren die Spitzenführungskräfte der Bundesländer. Und da ging es um die Frage Führung und Demokratie. Und da ging es um die Frage, welchen Einfluss Führung auf Demokratie hat. Ich habe gesagt, wir können auf die Straße gehen und lauthals uns für etwas aussprechen, das wir Freiheit oder Demokratie nennen. Aber solange wir, jeder von uns, blinde Flecken hat und Verhaltensweisen an den Tag legen, die tagtäglich das Fundament der Demokratie zernagen, können wir noch so laut schreien. Jeder einzelne von uns im Raum trägt mit seiner Führung und seinem Umgang dazu bei, dass wir der Demokratie die Luft zum Atmen nehmen. Und dann war die Frage, aber wie? Also habe ich das Beispiel gegeben, meine Absicht bei der Führung besteht darin, Menschen zu stärken. Und eine Aussage, die damit einhergeht, ist, dass die Menschen abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind. So, und wenn ich das am Beispiel mache, ich bin jetzt gerade zu Hause, ich gucke auf den Garten und das schaue ich auch auf den See. Vor ein paar Jahren spielten unsere beiden Mädchen, wir waren jung und zwei Mädchen, die spielten mit dem Ball. Und der Wind wehte, wie häufig bei uns in Norddeutschland, und der Ball fiel ins Wasser, wehte auf die gegenüberliegende Seite des Seitenarms vom See an eine Wiese, wo große Galloway-Rinder waren. Und neben diesen Galloway-Rindern auch noch ein Landwirt, der den Kindern total mysteriös erschien. Wenig Zähne, alt, Unterhemd, Gummistiefel, Forke. Und dann kam sie zu mir, ja, Papa, 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 unser Ball ist weg, kannst du uns den holen? Und im Umgang mit dieser Frage entscheidet sich am Beispiel der Eltern, ob wir das Fundament der Demokratie stärken oder schwächen. Ich habe damals wie folgt reagiert. Ich habe gesagt, ich könnte den Ball holen, aber ich tue es nicht. Aber Papa, Papa, dann ist unser Ball weg, sage ich ja, und ich hole euch keinen neuen. Aber, sage ich, ich traue euch das zu. Und die waren dann so ganz nach vorne gebeugt, die Schultern nach vorne, wie Kinder so sind. Ne? Nicht aufgerichtet, sondern zusammengesagt. Und dann haben sie sich aber ans Herz gepasst und meine Frau und ich durften beobachten, wie die Kleine von den beiden dann rübergegangen ist und dann irgendwann mit dem Landwirt, der nicht mit der Forke, sondern dann mit einem Kescher in der Hand mit ihr gemeinsam den Ball besorgt hat. Und dann stand sie im, nachdem der Ball wieder da war, groß und aufgerichtet vor mir. Also durch das Zutrauen und das Lösen des Problems, das eigene Lösen des Problems, ist sie aufrechter aus dieser Situation herausgegangen, als sie hineingegangen ist. Und das ist für mich ein starkes Beispiel. Ich habe ihr nicht gezeigt, dass ich ihr Problem löse. Sie musste ihr Problem selbst lösen. Und das ist zum Beispiel ein Fundament der Demokratie, dass die Menschen selbstorientiert sind, eigenverantwortlich sind und nicht andere dafür verantwortlich machen, ihr Problem zu lösen, vielleicht einen Politiker. Und wenn der nicht so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen, dann wählen Sie halt einen Politiker, der Ihnen etwas verspricht, was Ihnen gefällt. In dieser Situation hat die Erfahrung des Mädchens dazu beigetragen, zu lernen, selbst Probleme zu lösen. Ich hätte auch sagen können, ja, mein Kind, kein Problem. Ich besorgte den Ball und schon hätte ich den ersten Ansatz hervorgebracht, dass sie lernt, dass andere ihre Probleme lösen. Und schon haben wir einen Großteil der Menschen, die glauben, dass andere Menschen wie die Politiker ihre Probleme lösen. Und wenn sie das nicht tun, dann haben sie Angst und sind verzweifelt und orientieren sich an den Politikern, die ihnen das Blaue vom Himmel runtersprechen. Egal, ob es stimmt oder nicht. Und das meinte ich. Und wenn ich dann hier, wo wir wohnen, wir wohnen 500 Meter entfernt von der Grundschule, und ich dann sehe, okay, da sind Eltern, die bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, aus welchen Gründen auch immer, aber die Kinder lernen, ich kann es nicht. Ich bin dafür zu schwach. Ich bin dafür zu doof, ich bin dafür zu klein. Ich bin nicht dazu in der Lage, den Weg von zu Hause in die Schule zu überwinden. Mama löst das Problem für mich, meiner Unfähigkeit. Und schon haben wir wieder den nächsten Schritt getan. Also jedes Elternteil, was seine Kinder zur Schule bringt, trägt dazu bei, dass dem Fundament der Demokratie der Boden entrissen wird. Bei der Führung genauso. Führungskräfte, und dazu gehörte ich auch, die auf alles eine Antwort haben und immer die Richtige und den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre Verantwortung abzugeben, nicht selbst die Probleme lösen zu müssen. Führungskräfte, die sich für andere stark machen, anstatt sie zu stärken, tragen ihren Teil dazu bei, dass es Menschen gibt, die glauben, dass andere verantwortlich sind für die Lösung ihrer Probleme. Und das meine ich damit. Das ist so etwas, das ist mir so bewusst geworden, welch hohe Anforderungen das an jede und jeden Einzelnen von uns stellt, dass jeder und jede Einzelne von uns relevant ist. Und zwar im Umgang mit den Mitmenschen, wenn es darum geht, das zu wahren, was uns allen wirklich, wirklich in der Gesellschaft wichtig ist. Und dann kann ich noch so laut auf einer Demonstration schreien, wenn ich auf der anderen Seite eben durch mein Verhalten vielleicht unbewusst und bedingt durch blinde Flecken genau das Gegenteil tue, was es bräuchte, um Menschen aus der Opferrolle heraus in die Eigenverantwortung zu führen. Dann darf ich mich nicht wundern.
Ja. Nach meiner Einschätzung ist da eine ganz schöne Arbeit noch zu tun, um genau diese Eigenverantwortung wirklich sich bewusst zu machen, wie du sagst. Also wir können uns selber anschauen, unsere eigenen blinden Flecken mal wirklich unter die Lupe zu nehmen oder uns da die Zeit zu schenken, genau da hinzuschauen. Und meine Vermutung, also du hast jetzt mehrere Ebenen, ich überlege, ob ich in die Bildung gehe oder erstmal bei der Führung bleibe. Ich bleibe kurz bei der Führung. Genau, und da ebenso die These, da ist viel Arbeit zu tun. Wie genau gehst du vor, es laut zu machen, dass wir das Größere, also Gesellschaft, wieder leben können, aber gleichzeitig auch Arbeitsleben leben können, die Eigenverantwortung hervorruft? Was braucht es, um dahin zu kommen?
Mit Blick auf die Führung, da habe ich ja auch den Dialog auch bei uns im Unternehmen angestoßen, eben nicht mehr in richtig und falsch, gut oder schlecht zu argumentieren, sondern in passend und unpassend. Und die Frage ist, was passt? Und als allererstes ist die Frage nach dem passend abhängig von der Absicht, mit der ich führe. Also was ist das, worin sich mein Führungserfolg manifestiert? Sind es die großen Zahlen, die effizienten Prozesse oder aber ist es vielleicht dieses Menschen stärken, Menschen aus der Angst heraus ins Vertrauen zu führen, Menschen aus der Opferrolle heraus in die Eigenverantwortung zu führen, Menschen darin zu befähigen, sich den Herausforderungen zu stellen, anstatt vor ihnen zu flüchten. Ich denke da an Begriffe wie Eudaimonia, an Atraxia oder Heschida. Das sind alles alte Begriffe, die zum Ausdruck bringen, so etwas wie innere Gelassenheit jenseits äußerer Faktoren. Also, und das setzt ja eine innere Haltung voraus, dass ich mir der Dinge bewusst bin, für die ich stehe, dass ich mir meiner Talente bewusst bin, die ich habe, aber auch meiner Schwächen, wo ich andere brauche. Ja, also diese Selbstbetrachtung auch als eine Voraussetzung dafür, ruhig und gelassen in stürmischen Zeiten unterwegs zu sein. Wenn ich das als Führungserfolg für mich definiere, dann trage ich einen Teil dazu bei, dass Menschen eigenverantwortlicher, selbstbestimmter und resilienter und stärker durch die Gegend gehen, und diese Menschen lassen sich von niemandem ein X für ein U verkaufen. Ja, das Zweite ist natürlich, einen Kontext zu schaffen, in dem Wachstum möglich wird. Und da spreche ich sofort das Thema Bürokratie an. Es war ja die Bürokratie, die mir, von der ich glaubte, dass sie meiner Angst begegnet und sie mir nimmt, weil alles geregelt ist und alles unter Kontrolle ist. German Angst könnte ich auch im gesellschaftlichen Kontext sagen. Und solange wir uns mit unserem Tun und Handeln hinter einem System verstecken und das Pflichterfüllen vor die Menschlichkeit stellen, haben wir auch wieder einen Kontext geschaffen, der an dem Fundament der Demokratie nagt.
Ja.
Ja. Also die Bürokratie, die Einzug erhalten hat, der Formalismus, der Einzug erhalten hat, der einzig und allein dafür dient, der Angst einer ganzen Gruppe oder Gesellschaft von Menschen zu begegnen, macht sie noch verführbarer, manipulierbarer, entfremdet sie und entmündigt sie, weil sie nicht mehr selbst für etwas einstehen, sondern immer die Gesetze, das Regularium, das System als Argument dafür nutzen, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Das ist für mich das Zweite. Und wenn ich sage, ich möchte mit meiner Führung Menschen stärken, dann komme ich nicht drum herum, die Bürokratie abzubauen und Räume zu öffnen, in denen die Menschen wieder selbst Entscheidungen treffen können.
Dann bin ich sehr gespannt, wie blickst du denn auf die künstliche Intelligenz und dass wir da das ein Material, ein Tool, eine Technik, eine Intelligenz haben, die durchaus für uns denken kann und wir gar nicht mehr so mental oder zumindest ja, diese Intelligenz des Denkens auch holen können.
Die künstliche Intelligenz ist erstmal wie ein Messer zu betrachten. Ich kann sie nutzen, um daraus etwas Schönes zu gestalten. Ich kann aber sie auch nutzen, um meinen Geist zu töten. Ja. Und ich glaube, ein Zusammenhang, den ich erkannt habe, ist immer dann, wenn wir uns gemütlich und bequem machen, führt das zu weiteren Entfremdungen. Immer dann, wenn wir uns aktiv mit den Dingen auseinandersetzen und auch einen unbequemen Weg gehen, indem wir etwas nutzen, dann wachsen wir. Und der Umgang mit KI hat für mich wenig mit Führung zu tun, sondern mehr mit Management. Weil wir differenzieren ja bei uns, wir führen Menschen und wir managen Dinge. Und ich manage Zahlen, Daten, Fakten, Prozesse, ich manage Wissen, aber ich führe Menschen, ich manage Objekte und ich führe Subjekte. Und ich glaube, für das Management ist die KI eine große Möglichkeit, Produktivität zu verbessern, Zeit zu gewinnen, die wir, wenn wir uns dafür entscheiden, auch wieder für das Zwischenmenschliche einsetzen können. Aber es hängt sehr stark davon ab, mit welchem Motiv ich dort herangehe. Also ich glaube nicht, dass sich das pauschalisieren lässt. Ich sehe darin durchaus große Chancen, ich sehe darin aber auch große Risiken. Was ich schon sehe, ist, dass in der Entwicklung, in der wir uns vielerorts bewegen, wo wir in einer neuzeitlichen Interpretation Leben im Sinne von Brot und Spiele, dass die Menschen durch das Angebot im Unterhaltungsbereich Netflix, Instagram etc. pp. Eigentlich immer mehr in die Bequemlichkeit hineingetrieben werden, KI auch diesen Prozess weiter fördern kann, dass die Menschen noch unreflektierter werden, weil wenn sie Chat fragen, wie sie jemandem antworten, den sie für sich begeistern wollen, dann trifft dieser Mensch eben nicht mehr den Menschen, den er sieht, sondern den Chat dort formuliert hat. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Also ich sehe wirklich große Chancen, aber ich sehe auch große Risiken. Mit Blick auf die Entfremdung sehe ich die Risiken größer als die Chancen. Also ich kann mir vorstellen, dass der stärker werdende Einsatz von KI den Prozess, in dem wir uns jetzt gerade befinden, mit Blick auf das Bröckeln und das Nagen am Fundament gerade dieser gesellschaftlichen Themen weiter beschleunigen wird.
Also das wäre auch meine These und damit auch der Ruf noch stärker, wie können wir das laut machen, wieder zu in meiner Sprache zu sich selbst zu finden. Und wie du so schön gesagt hast, also wenn wir uns unseren blinden Flecken mal stellen würden und ob wir in einer Führungsposition sind, ob wir als Elternteil sind, ob wir überhaupt einfach nur als Mensch, der einem anderen Menschen gegenübersteht, da ehrlich uns zu begegnen und in eine echte Begegnung zu kommen. Das genau, das würde ich mir wünschen, aber wie würden wir denn da hinkommen? Was braucht's? Und da wäre meine Frage an dich, ist das ein Hinweis, dass wir Stille oder zumindest erstmal Geschwindigkeit rausnehmen müssten, um dann in der Stille, aber auch in der Begegnung wieder mehr Mensch oder uns in die Erkennung und dann in die Anerkennung, wer wir gerade sind, zu kommen? Oder wie geht das?
Die große Chance, die ich mit Blick auf KI sehe, ist, dass KI die Produktivität so entwickelt, dass rein theoretisch wieder genau die Zeit zur Verfügung steht, die wir brauchen, um einzukehren. Das Risiko besteht, ist, dass wir nicht diese Zeit, die wir gewinnen, dafür nutzen, zu reflektieren, sondern noch mehr zu produzieren. Wie es fast in der Vergangenheit bei jeder technischen Errungenschaft war. Wo wir auf der einen Seite Zeit eingespart haben, haben wir sie genutzt, um das Rad noch schneller zu drehen. Nun sehe ich die Effekte von KI so stark auf die Produktivität, dass sie uns wirklich viel Zeit pro Tag geben kann, die wir alternativ nutzen können, weil wir vielleicht unseren Geschäftsbrief nicht mehr selbst schreiben müssen, sondern dass uns diese Maschine oder diese Technik abnimmt. Und dort bräuchte es Angebote, die die Menschen einlädt und inspiriert und ermutigt, um sie ganz vorsichtig und mit ganz viel Liebe und Fürsorge wieder dort hineinführt. In diese Reflexion, in diese Stille. Ich glaube, was es braucht, sind Menschen, die kluge Fragen stellen. Menschen, die nicht moralisieren und auch nicht belehren, sondern Räume öffnen, in denen diese Reflexion stattfinden kann. Ich glaube nicht, dass wir diese starken Männer und Frauen brauchen, diese Gurus brauchen, die anderen sagen und zeigen, wie es geht. Weil Abbas Poimen, ein alter Wüstenvater, sagte schon, mit Blick auf die menschliche Entwicklung, einen Menschen zu belehren, bedeutet, ihn zu entwürdigen. Und niemand wird auf der menschlichen Ebene gerne belehrt. Es reicht, wenn es auf der fachlichen Ebene geschieht. Und da ist es in Ordnung. Aber nicht auf der menschlichen Ebene. Das heißt, es braucht da einfach Wege, Zugänge, in einer Zwischenmenschlichkeit, die bei dem meinem Gegenüber auf Resonanz stößt. Und das setzt voraus, dass ich als Führungskraft zum Beispiel A, demütig bin, geduldig bin, gelassen bin, vielleicht sogar den Grundsatz mir verinnerliche, mein Gegenüber hat Recht, hat immer Recht. Und wenn sie oder er nicht Recht hat, haben sie trotzdem Recht, nämlich das Recht darauf, eine eigene Erfahrung zu machen. Und ich helfe nur dabei, dass diese Menschen sich dabei nicht umbringen. Und helfe ihnen dabei, dass sie aus dieser Erfahrung heraus für sich eine Erkenntnis gewinnen, die sie wieder etwas mehr wissen lässt über sich selbst.
Ja.
Also es braucht weniger Führer. Ich glaube, es braucht mehr Begleiter, die die Menschen dort abholen, wo sie sind. Und das bringt mich zu einem weiteren Begriff, zum dritten Aspekt bei Führung. Führung ist abhängig von der Absicht, mit der ich führe, von dem Kontext, in dem ich führe und abhängig von den Menschen, die ich führe. Dass wir vielleicht aufhören, Gerechtigkeit zu verwechseln mit Gleichheit, Gleichbehandlung. Nichts ist entwürdigender als Gleichbehandlung. Zumindest, wenn ich mit Subjekten zu tun habe, wenn ich mit der Einzigartigkeit eines Menschen zu tun habe und ich zwei Menschen vor mir habe und sie beide gleich behandelt, dann kann ich einen von beiden nur falsch behandeln. Das heißt, die Menschen abzuholen, wo sie sind, bedeutet, ihrer Einzigartigkeit gerecht zu werden und ihnen die Einladung auszusprechen, auf die Art und Weise und ihnen die Aufgabe zu übergeben, an der sie wachsen und nicht zerbrechen, weil für zwei unterschiedliche Geister kann eine und dieselbe Welt der Himmel oder die Hölle bedeuten. Also weg aus dieser Formalität, aus dieser Standardisierung, aus dieser Bürokratisierung und Uniformierung, raus aus diesem Gedankengang, Menschen sind Objekte, hin zu dem Erkenntnis, Menschen sind Subjekte und jeder von uns ist einzigartig und jeder von uns bedarf auch der einzigartigen Ansprache, um für sich einen guten Weg zu finden.
Ich mag da reingehen. Die Frage, die mir auftaucht, ist, was bedarf es von meiner Seite, wenn ich eben Menschen so begegne, wie du das gerade geschildert hast, was bedarf es von meiner Seite, so auftreten zu können? Was darf in mir geschehen, sodass ich eben dem Menschen gegenüber in dieser Haltung nicht, das Gegenüber hatte immer Recht, beziehungsweise ich trete gegenüber mit, was ich da geben kann.
Was uns Menschen, viele von uns, sich so wohlfühlen lässt in der Natur, wenn ich rausschaue und die Bäume sehe, ist, dass wir uns dort geborgen fühlen, allein aus dem Grunde, weil die Natur uns nicht bewertet. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Haltung, mit der ich auch den Mitmenschen begegnen kann, beobachten und beschreiben, anstatt zu bewerten, weil bewerten trennt. Beschreiben und beobachten verbindet. Das ist das Erste, dass überhaupt die Verbindung möglich wird zwischen mir und meinem Gegenüber und wir uns nicht trennen durch das, was wir haben, zum Beispiel unsere Meinung und unsere Ansichten, sondern wir dazu in der Lage sind, die zu überwinden und den Menschen bedingungslos gegenüberzutreten, ihn oder sie so anzunehmen, wie sie wirklich ist und nicht sie verändern zu wollen. Das ist dieses so sich selbst annehmen und aus dieser Selbstannahme heraus diese Veränderung herbeiführen, diesen Wandel herbeiführen. Aber ein kraftvoller Wandel verbindet ja die Würdigung des Bestehenden mit dem unbedingten Willen der Weiterentwicklung. Aber die Würdigung des Bestehenden und wenn ich dem meinem Gegenüber begegne und das Bestehende würdige, ich ihn so sehe und liebe, wie sie oder er ist und nicht mit dem Gedanken komme, du musst dich ändern, dann habe ich, glaube ich, die Grundlage dafür geschaffen, den Boden dafür bereitet, dass dieser Mensch wachsen kann. Und dann natürlich die Frage. Mehr fragen als behaupten. Denn Menschen, die mehr fragen als behaupten, finden mehr Freunde als Feinde. Weil die Behauptung geschieht immer vor dem Hintergrund meiner Geschichte. Damit liege ich eher falsch. Die Frage öffnet und gibt den Menschen die Möglichkeit, sich wieder zu erinnern. Also wir dürfen wieder fragen lernen. Und das heißt ja auch führen, fragen lernen. und Fragen und Fühlen verbindet sich auch etymologisch über die Furche. Ich grabe eine Furche, in der etwas wächst. Ja, und das ist meine Aufgabe, dass ich eine Furche grabe, dass ich einen Raum schaffe, ein Gewächshaus schaffe, in dem etwas wachsen kann. Und die Voraussetzung dafür ist meine Haltung. Ich schaffe durch meine Haltung, ich halte den Raum, in dem Wachstum möglich wird. Aber wenn ich mit meinen ganzen Schatten, meinen Ressentiments, vor dem Hintergrund meiner Geschichte und vor dem Hintergrund meiner Verletzung dort versuche, in die Entwicklung des anderen zu gehen, wird die nicht stattfinden. Es geht letztendlich schon darum, etwas zu entwickeln, das für mich sich in dem Adjektiv bedingungslos so stark ausdrückt, und zwar so bedingungslos, wie eine Mutter ihr Kind liebt. Und nicht Liebe für Leistung. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Entwicklung geschieht. Und ich habe das erlebt in Ruanda, bei den Allerärmsten im Land, dass ich in der Begegnung mit diesen Menschen eine innere Ruhe empfunden habe. Und ich habe mir das dadurch erklärt, dass diese Menschen mich nicht bewerten. Und es ist so ein Gefühl von nach Hause kommen. Da geschieht Wachstum. Da entsteht die Ruhe, der Raum für das, was Entwicklung möglich macht. Interessant, aber ich schreibe da tatsächlich für nächstes Jahr ein Buch dazu. Coming Home. Geborgenheit in einer Welt des Wahnsinns. Ja. Wo es genau um diese Thematik geht, wie schaffe ich denn für mich und andere diesen Raum, in dem ich ganz ursprünglich und authentisch bin, ganz und heil, frei von den Erwartungen anderer, frei von den Bewertungen anderer, eigentlich da, wo mein Geheimnis wohnt, wo ich daheim bin, wo ich zu Hause bin. Ich glaube, wenn es möglich ist, diesen Raum zu schaffen in der Begegnung mit mir, dass die Menschen sich in meiner Gegenwart genauso fühlen, als würde ich nach Hause kommen, hinter mir die Tür schließen und die Schuhe ausziehen. Dann entsteht Entwicklung.
Fantastisch. Also ich bin so irgendwie auf zwei Ebenen gerade unterwegs. Auf der einen Seite höre ich dir natürlich rein vom Kopf her zu und kann da auch was abgewinnen. Und dann gehe ich aber auch einfach so, was mein Herz, meine Seele gerade sagt, so absolut, absolut, da ist so eine Zustimmung in mir, was ich gerade empfinde, die auch so die Frage aufwirft, da ist so eine Sehnsucht eben dieses Nachhausekommens in der Begegnung, in einem selbst auch genauso. Und wenn ich das mal abstrahiere, ich kann mich natürlich auch da wiederfinden. Und wenn ich mich mal rausnehme und einfach auf andere blicke, dann und gerade also auch meine Arbeit, die sehr viel mit Menschen in Verantwortung, wir sprechen heute hier, weil es um die Lebensmitte geht und in dieser Lebensphase Umbrüche stattfinden oder vielleicht auch, vorhin sagtest du, so Schatten kommen wieder auf und in den Situationen, die man dann durchlebt, stellt man sich die Frage, ja, was kommt denn jetzt eigentlich, wie geht's weiter? Und ich glaube, da ist so eine Sehnsucht eben von diesem Nachhausekommen und sich da doch ehrlich wiederzustellen, so warte mal, wo bin ich denn falsch abgebogen, beziehungsweise es ist vielleicht gar nicht falsch, aber es hat sich so entwickelt und jetzt mag ich mich in neuer Form wieder zu mir entwickeln.
Vielleicht liegt darin ja auch ein Sinn dieser Gefühle, die viele Menschen mit der Lebensmitte verbinden, vielleicht auch dieser Unsicherheit, dieser Brüche, dieses Wandelns, dass sie diese Sehnsucht in sich spüren, heimzukehren im Sinne von etwas zu tun, was ihnen und ihrer Persönlichkeit gerecht wird, im Sinne von Authentizität. Eben nicht mehr diese Rollen spielen zu müssen, die sie vielleicht auf dem Weg in der Vergangenheit eingenommen haben, sich ausprobiert haben, Verletzungen erfahren haben, sondern wirklich ein Stück weit die Tür wiederzufinden zu dem, wer sie sind und was sie wollen und was sie können, um damit dann dieses Maß an Authentizität zu gewinnen, was wir auch brauchen, um unsere Energie zu schonen. Denn Alles, was nicht authentisch ist, kostet Energie. Überall dort, wo wir nur eine Rolle spielen, kostet es Energie. Sind wir weit entfernt von dem, was der ungarische Glücksforscher, dessen Namen niemand aussprechen kann, als Flow beschreiben könnte. Wo ist denn das? Und ich glaube, dass gleich die Lebensmittel uns das zuruft oder wir uns davon versprechen, nach den Jahren des Hausvaters und der Einkehr, wird man in der indischen Mythologie sagen, folgt ja in der indischen Mythologie das Jahr des Waldeinkehrers. Und der Waldeinkehrer, der einkehrt, und der Wald als Bild dafür, wieder mit sich und der Schöpfung in Berührung zu kommen und herauszufinden, wer ich denn wirklich bin, ist die Voraussetzung dafür, ein Leben im Alter in Ruhe zu führen. Und das finde ich ganz spannend. Und vielleicht ist deshalb auch diese Ruhe, diese Unruhe in der Mitte, die manche Menschen für sich empfinden. Und ich habe sehr viel mit diesen Menschen auch in diesen Altersgruppen zu tun. Gerade in den Stille-Retreats geht es genau darum. Es geht eigentlich, ich glaube, es geht diesen Menschen sehr darum, wieder heimzukehren. Zu dem, wer sie wirklich sind, nachdem sie ausgezogen sind.
Ja, und alles richtig gemacht haben.
Alles richtig gemacht haben, ausprobiert haben. Alles das, was sie erlebt haben, hat sie zu dem gemacht, wer sie sind. Und jetzt geht es dann darum, so ein bisschen wie zu Weihnachten, coming home for Christmas. Ja, sagen, okay, dieses Gefühl. Ja, da draußen ist alles toll, alles gut, ich erlebe das. Und jetzt gibt es aber diesen Moment, wo ich dann einfach mal wieder nach Hause komme.
Und wenn diese, wo du das gerade ansprichst, jetzt mit den stille Retreats, also da empfinde ich auch, oder besser gesagt, begegne ich auch Menschen, die dann mit Stille, mit Meditation oder einfach nur sitzen in Stille, dann eine auch Leere empfinden, so um Gottes, also wo dann Sachen auftauchen und deshalb lieber gleich zumachen wieder. Wie könntest du jetzt doch hier, die zuhören und vielleicht genau da etwas scheu noch sind, wie könntest du die dazu animieren? Weil wie du sagtest, dein Weg ist ja über die Stille dann zu diesen Erkenntnissen gekommen, was dann anerkannt werden durfte.
Ich glaube, wichtig ist, dass jede und jeder für sich das ausprobiert. Welche Form und welche Dauer und welche Art der Stille dort, die zu diesem Menschen passende ist. Aber eben nicht mit dem Gedanken, nicht aus der Komfortzone heraustreten zu dürfen, sondern Stille ist schon konfrontativ. Also in dem Moment, wo ich immer mit Blick auch auf den Versuch, in die Stille zu gehen, in der Komfortzone bleibe und immer dann, wenn es gerade unkomfortabel wird, sofort abbreche, wird es sich nicht entwickeln. Dann bleibe ich gefangen. Also gerade dort, wo es dann anfängt, unangenehm zu werden, darf ich dann noch einen kleinen Moment aushalten.
Genau. Ich war gerade so bei Spiritual Bypassing und wir machen es uns mit allen Kerzen gemütlich und dann haben wir unsere, ich weiß nicht, wie die Apps mehr heißen, aber unsere Meditations-Apps und dann haben wir gesagt, ja, 10 Minuten habe ich meditiert.
Ja, ich glaube, es geht darum, sich auszuhalten. Das ist eigentlich das, worum es geht. Ich halte mich aus. So wie ich bin.
Ja.
Und dafür muss ich mich nicht jetzt auf meinen Meditationshocker, also unser ganzes Haus ist gespickt mit Meditationshockern, aber dafür muss ich mich nicht auf den Meditationshocker setzen, sondern ich kann mich einfach still auf den Stuhl setzen oder in der Bahn und ich halte mich aus. Also ich lenke mich nicht ab durch das Handy, durch das, durch jenes, durch Musik, durch Buch. Also ich flüchte nicht. Ich versuche mich nicht, sondern ich halte mich aus. Und wenn ich mich nicht aushalten kann und wenn ich diesen Moment nicht aushalten kann, dann sollte ich nicht damit beginnen, andere Dinge auszuhalten, weil das ist das Erste. Ja. Sich aushalten können. So, wie wir sind. Nicht zu denken, ich muss mich jetzt verbessern oder das muss besser, sondern sich einfach für den Moment einmal so auszuhalten, wie ich gerade bin. Wie ich beschaffen bin, wie ich mich fühle. Und wenn mein Kopf explodiert, dann halte ich das aus. Das ist jetzt so. Das muss ich auch nicht ändern. Sich aushalten können. So wie ich gerade bin. Vielleicht es beschreibe, aber eben nicht bewerte.
Ja, das wäre eine gute Übung. Genau das. Einfach nur zu beschreiben. Nicht gleich schon, ach, könnte ich doch. Besser, weniger, mehr. ja, sehr schön. Wenn ich mal ein bisschen in die Zukunft blicke und wir würden uns jetzt auch wieder in 8 Jahren treffen. Also wie ist denn dein Pfad jetzt? Hast du überhaupt einen Pfad oder treibt dich das, was ich meine, jetzt gehört zu haben, also anderen auch wieder in ihre Haltung zu bringen und sie darin zu stärken oder die Stärken hervorzuheben, um in Haltung zu kommen? Was ist denn so dein Pfad jetzt?
Jede Begegnung mit mir als Chance zu verstehen, sich gegenseitig dabei helfen zu können, zu wachsen. Also was ich gelernt habe, für mich auch eine Retroperspektive mit Blick auch auf die einzelnen Scheinhinrichtungen, zum Beispiel bei der Entführung, war, dass der erste Weg zum Unglücklichsein in dem Glauben besteht, dass in Zukunft irgendjemand oder etwas auf mich wartet, was mich glücklicher macht. Und schon beginnt das Leid. Also das ist tatsächlich etwas, was sich in den letzten Jahren immer stärker bei mir entwickelt hat, ist, dass diese tiefe Sehnsucht nach Gegenwärtigkeit. Ich beschäftige mich in den allerwenigsten Momenten mit der Zukunft. Ich versuche mit dem, wie ich denke, wie ich mit meinen Gedanken umgehe, wie ich Begegnungen gestalte, mit dem, wie und womit ich mich den Mitmenschen gegenüber hingeben kann, einfach dazu beizutragen, dass diese Menschen in dem Sinne, wie wir es vorhin besprochen haben, wachsen. Und ich sehe in jeder dieser Begegnungen diese Hoffnung, dass Wachstum möglich ist. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Jeder Gedanke, den ich mir über die Zukunft mache, ist ein Gedanke, der an der Zukunft nichts verändert. Ich kann ein Bild davon haben, wie ich mir die Zukunft vorstelle, aber das hat nichts mit Handeln zu tun. Es geht darum, Wissen und Handeln zu verbinden. Und das geschieht nur in der Begegnung im Hier und Jetzt.
Und ist es für dich, genau, du begegnest Menschen, sei es durch das, was du selber erfahren hast, kannst du andere inspirieren oder sei es eben in deiner Arbeit, in deinem Arbeitskontext. Und wir sprachen über KI, wir sprachen über, wie möglicherweise Elternteil auf Kind sozusagen blickt und diese Eigenverantwortung nicht wirklich unterstützt werden kann. Ist da für dich, auch wenn jetzt ich das durchaus gehört habe mit Zukunft und Gegenwärtigkeit, ist da für dich ein Drang, andere schneller zu inspirieren, dass wir auf diese Eigenverantwortung hilft Demokratie? Unterstützt in Demokratie, dass wir das.
Ich glaube, das geschieht bei mir eher aus der Situation heraus. Also ich marschiere jetzt nicht los und mit dem Gefühl, missionieren zu wollen und die Welt retten zu wollen, das habe ich tatsächlich hinter mir gelassen, weil ich gemerkt habe, dass ich darunter mehr leide, als dass es irgendjemand etwas bringt. Sondern ich versuche das, was ich für mich erkannt habe, in jede Begegnung hineinzutragen. Eben nicht dadurch, dass ich belehre und mein Wissen jetzt dem anderen versuche aufzudrücken, sondern einfach, indem ich bin, wie ich bin. Am bestenfalls so wie morgens, wenn ich das erste Mal die Augen aufmache.
Ja, sehr schön. Ach, nein, es wirkt so nach bei mir. Ich nehme das sehr, sehr gerne auf, was du oder wie du das von dir gibst und auch was du natürlich sagst. Es gibt bei mir immer die Möglichkeit, eine Frage für meinen nächsten Gast oder Gästin zu hinterlassen, die sich rund um die Lebensmitte handeln darf. Und so bringe ich jetzt gerade eine Frage für dich mit. Und während du, so schaut so aus, gerade denkst, welche Frage würde ich denn der nächsten Gästin oder Gast geben, die ich auch gerne von dir erfahre, gebe ich dir, und da gucke ich gerade jetzt in meine Notizen, gebe ich dir mal die Frage mit, die ich eben von der letzten Gästin bekommen habe. Und hier kommt sie, und zwar: Was, das ist immer ganz witzig, dass es doch immer so passt. Also, was möchtest du Menschen mitgeben, die in der Lebensmitte an einer Schwelle stehen und den Mut für einen Neubeginn suchen?
Das Vertrauen darauf, dass egal was das Leben ihnen beschert, in allem die Möglichkeit liegt zu wachsen. Dass es immer Möglichkeiten gibt, egal was ich tue. Und was daraus entsteht.
Ja. Wunderbar.
Ich könnte es unter dem christlichen Aspekt betrachten. Und zwar gibt es ja die christlichen Werte Glaube, Hoffnung und Liebe. Und mein Mentor ist ja Anselm Grün, er ist 80 geworden und wir haben über Hoffnung uns ausgetauscht. Und nach diesem Symposium und vielen Gesprächen habe ich für mich daraus einen Satz formuliert, nämlich, dass der bedingungslose Glaube daran, dass in allem, was mir widerfährt, und sei es noch so schwierig, die Hoffnung darin liegt, zu wachsen und sich zu entwickeln, mehr zu werden, der wir wirklich sind, führt mich von dem Glauben über die Brücke der Hoffnung in die bedingungslose Liebe. In das Ja zum Leben. Ja zu sagen zu dem, was ist.
Ja. Ich mag es schon fast einfach so stehen lassen und möchte gar nicht, ich merke, wie ich einfach das aufnehmen mag. Und wahrscheinlich auch ein paar Mal, dass mir nochmals anhören werde, wie du es jetzt gesagt hast. Denn es erfüllt mich einfach mit einer Emotion, die so eine, so wie mir aufkommt, so eine Fröhlichkeit und auch einfach so eine Wahrheit. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Es ist einfach, ja. Also danke dir dafür. Gibt es eine Frage, die du gerne der nächsten Person, sprich Gästin oder Gast, geben magst, die dich interessieren würde, rund um Lebensmitte?
Was haben andere davon, dass es dich gibt? Das ist die Frage.
Ja, und damit auch eine Frage, die unsere Zuhörenden, die bis hierhin auch noch da sind. Eine wunderbare Frage, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Bodo, ich danke dir für deine Zeit natürlich, aber auch einfach in diesem Gespräch, was für mich sehr, sehr fließend und sehr, sehr viel drin ist. Und ich werde sie mir sicherlich nicht nur einmal anhören. Und dass du dich so vermittelt hast. Danke dir dafür.
Danke für die Einladung und die schönen Fragen.
Auf bald, in 8 Jahren wieder.
Okay, bis dann, danke, tschüss.
Was für ein stilles, klares und zugleich so kraftvolles Gespräch mit Bodo Jansen. Ein Gespräch, das nicht belehren wollte, sondern wirklich nur inspiriert hat durch gelebte Erfahrungen. Und wenn ich es auf drei Dinge reduzieren müsste, was ich aus dieser Folge mitnehme, dann wäre es erstens, Kontrolle ist keine Antwort auf Angst. Bodo hat gezeigt, wer alles kontrollieren will, überträgt seine Angst auf andere und erzeugt Distanz statt Vertrauen. Und dann zweitens, Wandel beginnt in der Stille. Boah. Nicht im Machen, sondern im Innehalten entstehen die Erkenntnisse, die wirklich verändern. Stille ist kein Rückzug, sondern ein Raum, in dem Klarheit wächst. Und dann drittens, die Lebensmitte ist eine Einladung zur Heimkehr. Nach Jahren von Rollen und Erwartungen geht es darum, wieder zu uns selbst zu finden und aus dieser Authentizität zu leben. Bodo hat es so schön gesagt, er sagte, es führt kein Weg an der Stille vorbei, sondern nur durch sie hindurch. Ja, vielleicht hast du beim Zuhören gespürt, dass auch in dir etwas mitschwingt, ein Moment von Klarheit oder eine Sehnsucht nach Heimkehr, ein kleiner Mut, Kontrolle loszulassen. Auf jeden Fall, wenn dem so war, dann frag dich auch einfach, wo in deinem Leben darf Stille einkehren? Was könnte entstehen, wenn du dich selbst einfach mal aushältst, so wie du bist? Und was wäre, wenn genau jetzt der Moment ist, Klarheit statt Kontrolle zu wählen? Tja, wenn dich diese Folge berührt hat oder du jemanden kennst, der genau diesen Impuls gerade braucht, dann teile sie, lass sie wirken. Und wenn du magst, freue ich mich über deine Gedanken per Nachricht, Bewertungen oder einfach auch im Stillen mitfühlen, denn ich freue mich immer wieder, dass du hier bist. Danke, dass du jetzt bis hierhin gehört hast und ich freue mich bis zum nächsten Mal bei Midlife Living in Full Expression.